Welcome back.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Prof. Hallo Walter.
Hallo Martin.
Geht es dir gut?
Ja, danke, gut.
Schön, dann werden wir heute wieder einige Themen besprechen. Ich fange gleich mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns immer wieder diese Gelegenheiten schenkst. Bitte segne uns und erleuchte unseren Verstand mit deinem Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Well, Martin,
sehe ich es richtig, dass wir heute wieder eine Fragestunde haben?
Question time.
Ja, mir gefallen die Fragen, weil das zu verschiedenen Themen führt, aber auch zum Bibelstudium.
Genau. Wir brauchen das Bibelstudium, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Nun, einige Themen beunruhigen manche Menschen. Letztendlich alle, sonst gäbe es keine Fragen dazu. Viele behandeln die Kritik, mit der die adventistische Textinterpretation bedacht wird.
Ja.
Deshalb ist es gut, dass wir diese Gelegenheiten haben, damit wir sehen können, was die Bibel dazu sagt.
Ja, es ist für jeden gut, das mit uns zu studieren, damit sie sehen, ob wir vielleicht mit einem Punkt falsch liegen. Dann können sie es uns zeigen. Oder vielleicht ist es etwas, was sie nicht wussten. Wir können alle voneinander lernen.
Nun, Martin, diese Sache des Bibelstudiums war doch schon seit langem ein Zankapfel. Quasi seit Urzeiten.
Ja.
Niemand kann sagen, dass er alles weiß. Niemand. Und jeder kann hier oder da einen Fehler machen. Wir müssen freundlich miteinander umgehen. Und wenn irgendwo ein Fehler ist, kann man das aufzeigen und sagen, nun, du könntest es so oder so sehen. Ja, dafür muss Platz sein. Niemand sagt, dass das, was wir hier sagen, der Weisheit letzter Schluss ist. Es gibt andere, die Dinge anders auslegen. Aber wir versuchen nach bestem Vermögen, Fragen gemäß der Bibel zu beantworten.
Amen. Das ist der Standard.
Ja.
Dann nehmen wir uns gleich eine Frage vor. Nachdem Christus vor dem Vorwiederkunftsgericht das Heilige betreten hatte, welche Rolle oder welchen Dienst führte er aus, bevor er ins Allerheiligste ging?
Das ist eine sehr interessante Frage. Tatsächlich steckt in dieser Frage viel mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Denn dieses ganze Thema, ob er jetzt ins Heilige oder Allerheilige ging, ist heutzutage ein Riesenproblem in der Welt.
Ja.
Warum ist das überhaupt wichtig, ob er jetzt ins Heilige oder ins Allerheilige ging? Was tat er dann, wie auch hier gefragt wird, bevor er tatsächlich ins Allerheiligste ging?
Richtig.
Denn die Bibel sagt, dass er in das Heiligtum im Himmel nicht mit dem Blut von Böcken oder Kälbern hineinging, sondern mit seinem eigenen Blut. Also konnte der tatsächliche Dienst im Heiligtum nicht beginnen, bevor Christus den Preis bezahlt hatte. Denn er musste mit seinem eigenen Blut eingehen. Was tat er also vorher? Das ist eine gute Frage, oder?
Ja.
Nun, Martin, weißt du, was ein nachdatierter Scheck ist?
Ja.
Heute benutzen die Leute in vielen Ländern keine Schecks mehr. In den USA sind Schecks noch gebräuchlich.
Aber in unserem Land nicht mehr.
Nein, das ist überholt. Wir benutzen keine Schecks mehr. Aber wenn man früher etwas bezahlen wollte und das Geld dazu noch nicht hatte, dann schrieb man ein späteres Datum auf den Scheck und gab ihn her. Die andere Person konnte nur nach diesem Datum den Scheck einlösen. Aber sie hielt die Garantie in ihrer Hand. Nicht wahr?
Das stimmt.
Also, der vorherige Dienst Jesu war im Grunde ein nachdatierter Scheck. Er handelte aufgrund einer Verheißung, aufgrund seines Versprechens, was er in der Zukunft tun würde. Ergibt das einen Sinn?
Ja.
Suchen wir ein paar Beispiele, warum es absolut notwendig ist, dass wir verstehen, dass der Dienst Jesu sich nie verändert hat. Er war von Anfang an derselbe. Der Erlösungsplan war doch schon bei Grundlegung gefasst, nicht wahr? Nehmen wir ein paar Beispiele dafür. Enoch. Wurde er in den Himmel aufgenommen?
Ja.
War zu diesem Zeitpunkt der tatsächliche Preis für Henochs Sünde schon bezahlt worden? Denn alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten.
Noch nicht.
Nein, er war noch nicht bezahlt. Und doch wurde er in den Himmel aufgenommen, ohne den Tod zu schmecken. Nun, das war für die vorsintflutliche Welt eine Garantie, dass Gottes Verheißung tatsächlich wahr war. Dass die, die ihm treu waren und ihm nachfolgen würden, tatsächlich in den Himmel kommen würden, nicht wahr? Sie hatten also diese Garantie. Dann hatten sie eine Vorhersage, wann die Vergeltung kommen würde. Noah predigte 120 Jahre. Und wenn Methusalem sterben würde, dann würde sie kommen. Sie hatten also das prophetische Wort. Sie hatten den Geist der Weissagung. Aber sie hatten ebenso die Garantie, dass man Gott bezüglich seines Wortes vertrauen konnte. Das war ein nachdatierter Scheck. Das andere Beispiel, das wir haben, ist Mose. Mose starb. Danach gab es zwischen Michael und dem Teufel Streit über den Leichnam von Mose. Und ich kann verstehen, warum der Teufel so unglaublich frustriert war. Denn hier wurde Mose von den Toten auferweckt und in den Himmel mitgenommen. Und der Teufel sagte, Entschuldigung, aber mit welchem Recht nimmst du ihn in den Himmel? Lässt ihn auferstehen und in den Himmel gehen. Welches Recht hast du dazu? Denn schließlich hast du den Preis noch nicht bezahlt. Der Preis wurde noch nicht entrichtet. Er hat kein Recht, in den Himmel zu gehen. Der Herr stritt sich nicht mit ihm herum. Er sagte ihm, der Herr schelte dich, Satan. Er nahm ihn mit. Also wieder ein nachdatierter Scheck. War eine Sünde vergeben worden? Moses Sünde.
Ja, er war für gerecht erklärt worden.
Und er wurde in den Himmel genommen.
Okay.
Wer erklärt ihn für gerecht?
Jesus.
Ja, Jesus. Wer sühnte für ihn?
Jesus.
Aber er hat es noch nicht getan.
Nein, noch nicht.
Was war das?
Ein nachdatierter Scheck.
Ein nachdatierter Scheck. Nehmen wir noch ein Beispiel. Elia. Wurde er in den Himmel genommen, ohne den Tod gesehen zu haben?
Ja.
Das war doch so. Er sah nie den Tod.
Genau.
Er wurde in den Himmel genommen. Wurde er für gerecht erklärt?
Ja.
Gerecht genug, um die Lebenden am Ende der Zeit zu repräsentieren, die den Tod nicht sehen werden. Wir haben also Mose als Beispiel für diejenigen, die starben und auferstehen werden, weil sie für würdig erfunden wurden, selig und heilig, weil Teil hat an der ersten Auferstehung. Und er wurde in den Himmel mitgenommen. Seine Sünden wurden gesühnt. Und alles, was Jesus später im Heiligtum tun würde, tat er vorher durch die Verheißung. So macht er es. Wenn wir schon dabei sind, lass uns noch etwas weitergehen, denn es ist wichtig, dass Menschen verstehen, wie das funktioniert. Das Heiligtum ist im Grunde ein Modell dafür, wie der Erlösungsplan funktioniert. Wir haben das schon sehr oft besprochen, deshalb beschäftigen wir uns nicht mit den Einzelheiten. Aber das ist eine Miniaturdarstellung dessen, wie der Erlösungsplan funktioniert. Der eigentliche Erlösungsplan, der Preis, der zu bezahlen war, und die Versöhnung, die stattfinden musste, und das Wirken unseres Hohepriesters begann im Grunde, als das Blut zur Verfügung stand. Denn er ging nicht mit dem Blut von Böcken oder Kälbern hinein. Nun, das irdische Heiligtum hatte ein Heiliges und ein Allerheiligstes. Der Hohepriester ging das ganze Jahr über täglich in das Heilige hinein. Aber nur einmal im Jahr ging er am großen Versöhnungstag ins Allerheiligste hinein. Und da wurde im Typus die Aufzeichnung der Sünde entfernt und auf den Sündenbock gelegt. Der Sündenbock bezahlte nicht für diese Sünden, denn man brauchte Blut, um diese Sünden zu sühnen. Nur das Blut Christi kann die Sünden sühnen. Aber schlussendlich werden alle vergebenen Sünden, diese Aufzeichnung der Sünden, entfernt und auf den Sündenbock gelegt. Das bedeutet also, dass Christus Satan dafür verantwortlich machen wird, wozu er uns anstiftete. Das ist eine schöne Sache. Deshalb starb der Sündenbock auch nicht. Er ist nicht derjenige, der die Sünden für uns trägt. Er bezahlte keinen Preis, aber er muss sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Denn wir sind ja erlöst worden. Der hohe Priester würde aber täglich im Heiligsten seinen Dienst verrichten. Das heißt, dass jeder reuige Sünder, der mit seinem Opferlamm kam, wobei er seine Sünden über dem Lamm bekannte, bevor es getötet wurde, dieses Blut, das Leben, das da herausfloss, stand für das Lamm Gottes, dessen Blut für unsere Sündensühnung wirken würde. Dieses Leben, mit dem bezahlt wurde, dieses Blut wurde wegen meiner Sünde bezahlt. Und deshalb wurde es im Heiligtum aufgezeichnet, auf den Hörnern des Räucheraltars. Modern ausgedrückt könnte man sie Mega-Festplatten nennen, auf denen die Aufzeichnung der Sünden gespeichert wurde.
Ja, er lud sie dort herunter.
Ja, er lud sie herunter. Und nur wenn das Blut hineingetragen wurde, wurde auch deine Sünde hineingetragen und gesühnt. Denn da war das Blut. Das ist eine sehr schöne Symbolik, wie die Versöhnung und das Blut Christi unsere Sünden bezahlt. Aber die Aufzeichnung war da. Im Himmel wird man aber jemand sein, der nie gesündigt hat. Also muss die Aufzeichnung schließlich entfernt werden. Der Preis ist ja schon bezahlt. Befassen wir uns doch noch ein wenig näher damit, denn die Welt hätte es gern, wenn jeder glaubt, dass Christus bei seiner Himmelfahrt in das Allerheiligste ging. Wir hatten uns schon damit beschäftigt, aber wenn wir jetzt diese Frage hier haben, wollen wir uns etwas eingehender damit beschäftigen. Also alles, was vor Christi Kreuzigung geschah, war ein nachdatierter Scheck. Aufgrund der Verheißung. Alles, was danach geschah, war gegenwärtige Wirklichkeit. Das eine diente als Typus, nämlich das Heiligtum auf der Erde. Hebräer sagte, dass es ein Typus oder Schatten für das Himmlische war. Das, was auf das spätere Geschehen im Himmel hindeutete, es vorherschattete, war im jüdischen System dargestellt. Das dort Dargestellte wurde im christlichen System verwirklicht. Ergibt das einen Sinn? Das Neue Testament legt das Alte aus. Die beiden gehen ineinander über, damit wir es verstehen können. Hebräer 4, Vers 14 sagt, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Hier ist ein großer Antitypus. Jesus, unser Hohepriester, der in den Himmel gegangen ist, um dort im Heiligtum für uns seinen Dienst zu tun. Mit dem Blut. Wenn nun das Irdische einen Dienst hatte, der sich das ganze Jahr hindurch im Heiligen abspielte und dann ins Allerheiligste überwechselte, dann muss doch das Himmlische denselben Ablauf haben. Wir könnten uns jetzt fragen, warum einige Leute sagen, er ging ins Allerheiligste. Nun, das ist eine sehr interessante Frage, denn damit sticht man in ein Wespennest, wie wir noch sehen werden, wenn wir zu Daniel Kapitel 8 und 9 gehen, warum das wichtig ist. Aber wenn das Irdische ein Schatten des Himmlischen war, dann musste er zuerst ins Heilige hineingehen. Wann betrat Jesus denn das Allerheiligste? War das 1844? Das ist noch eine weitere Frage.
Das werden wir uns noch ansehen.
Wir beschäftigen uns noch damit. Diese Fragen spielen zusammen. Oder gab es so etwas wie eine vorherige Öffnung des Heiligtums? Wie oft fuhr Christus nach der Auferstehung in den Himmel hinauf? Das ist ein ganzes Bündel an Fragen. Tatsächlich wissen wir nicht, wie oft Jesus in den Himmel aufstieg. Wir wissen, dass er in den Himmel auffuhr, nachdem er mit Maria gesprochen hatte.
Stimmt.
Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Ich fahre auf zu meinem Vater und werde wiederkommen. Aber die Bibel sagt uns nicht, was in diesen 40 Tagen geschah, ob er öfter in den Himmel auffuhr oder nicht. Das wissen wir nicht. Nun, zu den anderen Dingen. Gehen wir zuerst zu dieser Frage nach 1844. Wir werden uns nicht mit der Prophetie beschäftigen, sondern werden nur kurz sagen, woher es kommt. Daniel 8, Vers 14. Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt oder gereinigt werden. Dieser Vers beschäftigt sich mit 1844. Wenn man allein diesen Vers aus Daniel 18, Vers 14 liest, weiß man nicht, wo diese Prophezeiung anfängt und man weiß auch nicht, wo sie endet. Denn um das herauszuarbeiten, muss man einen Ausgangspunkt haben. Hier hat man keinen Startpunkt, also kann man es von hier aus nicht herausarbeiten. Aber in Daniel Kapitel 9 findet man einen Ausgangspunkt. Deshalb kann man es herausarbeiten. Und in Daniel Kapitel 9 finden sich einige Großereignisse, die auch noch in chronologischer Reihenfolge erwähnt werden, damit man auch weiß, dass man auf der richtigen Spur ist. Wann fängt also diese Prophetie an und wann endet sie? In Daniel 9 erfährt man, dass vom Erlass Jerusalems wiederherzustellen und aufzubauen bis zum Gesalbten, dem Fürsten, dabei gibt es diese prophezeite Zeit, die Prophetie über die 70 Wochen, wobei es heißt, dass diese Spanne abgeschnitten ist von einer größeren Zeit. Wenn man also einen Ausgangspunkt hat und die Jahre durchzählt, kommt man geradewegs zu 1844. Es gibt kein anderes Datum, auf das man kommen könnte. Denn es befinden sich auch noch die Zwischenstopps dazwischen. Wann der Messias kommen würde, dass er in der Mitte der Woche sterben würde und all diese Dinge, die diese Prophetie verifizieren. Und so kommt man eben zu diesem Datum. Wir hatten darüber schon gesprochen. Gerade in 1844 sehen wir so viele Ismen, Evolutionismus, Existenzialismus, all diese Dinge, der Kommunismus. All das nahm 1844 seinen Anfang. Der Spiritismus und der Adventismus. All das begann 1844. Das ist kein Zufall. Und natürlich auch die industrielle Revolution, die Kommunikations- und Transportsysteme. Alles begann 1844. Das heißt, die Botschaft musste in die ganze Welt hinausgehen. Als Jesus das Heiligtum betrat, wohin ging er da? Daniel 8, Vers 17. Da kam er an den Ort, wo ich stand. Als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Und er sprach zu mir, du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Das ist sehr wichtig. Und er sprach, siehe, ich verkünde dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird. Denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Jeder, der im Licht dieser Verse das Alte Testament vom Neuen trennen will und sagt, es hat nichts mit uns zu tun, hat jetzt ein ernstes Problem.
Ja.
Denkst du nicht auch?
Definitiv. Darum erwähnt Jesus auch den Propheten Daniel und verweist auf ihn.
Ja.
Man muss das haben.
Ja, man muss das verstehen. Wenn man das nicht versteht, dann weiß man nicht, wo man sich im Strom der Zeit befindet. Wir wollen uns mit dem Strom der Zeit beschäftigen. Nun, Martin, wenn man sich mit dem Strom der Zeit beschäftigt, dann bekommt man Ärger.
Ja.
Bist du angeschnallt?
Ja.
Weil wir wieder Ärger bekommen könnten. Aber wir sagen es sehr vorsichtig. Schauen wir mal. Offensichtlich lag die Prophezeiung, also der Anfang der Prophezeiung, bei dem Erlass Jerusalems wiederherzustellen. Das liegt weit zurück in der Zeit des Alten Testaments, bis zum Gesalbten, was uns in die Zeit des Neuen Testaments bringt, bis hin zum Ende, wenn der letzte Zorn geschieht, was uns in unsere Zeit bringt. Die Prophezeiung umfasst diese ganze Zeitspanne. Eine sehr wichtige Prophezeiung. Gehen wir zu Daniel Kapitel 9. Ja, während ich noch redete und betete, denn Daniel konnte diese Dinge nicht verstehen, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren.
I am now come forth to give thee skill and understanding.
Als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein vielgeliebter Mann. Deshalb verstehe die Sache und beachte die Vision. Wenn Verstehen und Beachten für Daniel galt, sollte es auch für uns gelten? Wir müssen also die Thematik verstehen und die Vision beachten.
Ja.
Das ist Teil dessen, was wir tun sollten. Und Jesus selbst sagte: Wenn ihr diese Dinge seht, schaut, was der Prophet Daniel sagte, nicht wahr?
Richtig.
Jesus möchte also, dass wir das verstehen. Danach kommt die Prophetie der 70 Wochen, die wir schon zuvor besprochen hatten und die wir jetzt nicht mehr behandeln, aber der Vollständigkeit halber nicht weglassen. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. Das ist eine ganze Menge. Das betraf also die jüdische Ära und wenn sie zu ihrem Ende kommen würde. Es gab die Prophezeiung von den 70 Wochen und danach würde die christliche Ära beginnen. Und in dieser Prophezeiung finden wir Formulierungen, die die Menschheit nicht erfüllen kann. Der Übertretung ein Ende machen, die Sünden abzutun, Missetat zu sühnen, ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Wer kann das tun?
Nur Jesus.
Das kann nur Jesus tun. Das bringt uns also zu Jesus. Um Gesicht und Weissagung zu versiegeln. Wohin bringt uns das? Geradewegs zum Ende der Zeit. Das ist also die ultimative, die zeitenüberspannende Prophezeiung. Und wir sollten die Thematik verstehen und die Vision beachten. Nicht wahr?
Hundertprozentig.
Gut. Dann bleibt hier noch ein Punkt. Und ein Allerheiligstes zu salben. Das ist tatsächlich das Heiligtum. Man hat hierbei also auch die Botschaft vom Heiligtum. Und es ist die Salbung des Allerheiligsten.
Was bedeutet denn das Wort salben?
Aha, die Einweihung. Das bringt uns also zur Einweihung des Heiligtums.
Das bedeutet also, bis zu der Zeit,
wenn Jesus diesen Dienst antritt. Okay. Das ist wichtig, denn es spricht hier von der Salbung des Allerheiligsten. Das ist faszinierend. Was für ein erstaunlicher Vers, Martin. Es gibt Menschen, die sagen, dass Menschen mit langen, ungepflegten Haaren und hässlichen Bärten, die ähnlich wie Höhlenmenschen lebten, dieses Buch schrieben.
Ja, manche sagen das.
Und die hellsten Köpfe aller Zeiten waren nie imstande, es völlig zu begreifen, nicht wahr?
Richtig.
Wenn das nicht das Wort Gottes ist, weiß ich auch nicht weiter. Ich habe schon viele Bücher in meinem Leben gelesen, aber das ist das einzige Buch, das man nie ausschöpfen kann. Man kann es nie ausloten.
Schon bei einem Satz oder ein paar Worten. Manchmal, wenn man es wieder liest, wow, das habe ich noch nie gesehen und es haut dich um, weil es so neu ist.
Ich habe einmal eine Vortragsreihe über einen Vers in Daniel gehört. Ein Vers. Und 8 eineinhalbstündige Vorträge über einen Vers. Und man kann sich nicht vorstellen, was man alles aus einem Vers herausholen kann.
Genau, ich weiß von jemandem, der schrieb seine Doktorarbeit über einen einzigen Vers.
Genau.
Kolosser 2, Vers 16.
Man kann eine Dissertation und noch 1000 Bände über 2 Worte schreiben. Im Anfang.
On 3 words. In the beginning.
Ja.
Das allein ist schon riesig. Nun gut, sehen wir also, was hier geschieht.
Anyway, let's go.
Hebräer 9, Vers 12.
Hebrews 9, Vers 12.
Auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt.
Eternal redemption for us.
Das ist die King James Version. Da heißt es Heiligste. Das Wort dafür ist Hagion. Was tatsächlich Heiligtum bedeutet. Aber er betrat das Heilige. In der englischen NIV steht, er ging nicht mittels des Blutes von Böckern und Kälbern hinein, sondern er ging in das Allerheiligste ein für alle Mal mit seinem eigenen Blut, um damit eine ewige Erlösung zu erlangen. Welche der beiden stimmt jetzt?
Man muss es mit dem Rest der Bibel vergleichen.
Nicht nur das. Das hier ist meiner Meinung nach sogar unehrlich.
Ja.
Denn Allerheiligste wäre Hagia, Hagion. Aber da steht nur Hagion. Gibt es hier eine Agenda? Ich glaube, hier gibt es schon eine Agenda. Macht es denn einen Unterschied? Verstehst du, das Datum 1844 ist ein unglaublich wichtiges Datum, denn es bringt uns zum Ende der Prophezeiung der 2300 Jahre und die endet eben 1844. Und nach diesem Datum findet die Reinigung des Heiligtums statt. Wovon soll es gereinigt werden? War das Heiligtum schmutzig?
Nein, es hatte nur die Aufzeichnung der Sünden.
Genau, die Aufzeichnung der Sünden. Und es muss von der Aufzeichnung der Sünden gereinigt werden. Die Reinigung des Heiligtums passt zum großen Versöhnungstag.
Ja.
Als dieser Tag des Gerichts war und die Menschen mussten umkehren und über sich nachdenken und alles mit Gott in Ordnung bringen. Denn am Ende, wenn der Hohepriester herauskam und seine Hände auf den Sündenbock legte, wenn man nicht Teil dieses Vorgangs war, wurde man abgeschnitten. Nicht wahr?
Ja.
Das ist das Untersuchungsgericht. Wenn man ihn aber ins Allerheiligste hineingehen lässt, dann gibt es keinen Zeitpunkt, zu dem man sagen kann, okay, jetzt hat dieser Versöhnungstag begonnen. Denn dann würden wir doch schon seit 2000 Jahren daran leben, oder nicht?
Doch.
Das schafft ein Problem. Anders gesagt, entledigt man sich mit dieser Übersetzung der Adventbewegung. Ganz und gar. Die Adventbewegung wird irrelevant und die Adventbewegung wird keine Sammlung von Menschen aus allen Denominationen, sondern einfach Teil des Einheitspreis. Er muss sich also der letzten Warnungsbotschaft entledigen. Und die letzte Warnungsbotschaft ist die Drei-Engels-Botschaft. Indem man aus dem Heiligen ein Allerheiligstes macht, wird man die Drei-Engels-Botschaft los.
Stimmt.
Man entledigt sich auch des Rufes. Kommt aus ihr heraus, mein Volk. Man wird alles los. Es gibt keine letzte Botschaft mehr. Aber da hätte ich eine Frage, Martin. In der Welt vor der Sintflut, hatte Gott da eine letzte Botschaft?
Ja.
Hatte er eine?
Ja, er gab sie an Noah.
Und wie lange predigte Noah diese Botschaft?
120
Jahre. Ich bin jetzt einmal etwas verwegen. Wenn man 120 Jubeljahre nimmt, wie viele Jahre macht das dann?
6.000?
6.000 Jahre. Das ist interessant. Wenn man im Geist der Weissagung liest, findet man diese Zahl oft erwähnt. Aber damit bewegen wir uns auf gefährlichem Boden. Darf ich noch eine unartige Frage stellen?
Ja.
Wie alt war Mose, als er verwandelt wurde?
120 Jahre.
War das zufällig oder geplant? Sagte Gott ihm nicht, geh diesen Berg hinauf, ich werde dich zur Ruhe legen?
Die Bibel sagt, dass sein Sehvermögen noch sehr gut war. Er war noch rüstig. Es war nicht so, dass er kränklich war.
Okay.
Vielleicht war da doch noch mehr mit den 120 Jahren.
Okay, er starb, aber er erlebte auch eine Auferstehung.
Okay.
Ist diese Auferstehung nicht ein Typus für das Ende? Wenn er 120 Jahre hatte, könnte es nicht später auch 120 Jahre sein? So dachten manche der Pioniere. Heute glauben viele Menschen, dass das überholt ist. Aber mir gefällt ihr Denken. Es gefällt mir. Aber wir bewegen uns da auf gefährlichem Boden. Also überspringen wir das. Aber die wichtige Frage dabei ist, ob das wichtig ist. Ja, es ist außerordentlich wichtig. Und wir haben viele Angriffe. Es gibt in der Welt so viele Angriffe auf die Adventbotschaft. Und für deren Gegner ist es notwendig, dass Jesus in das Allerheiligste gegangen ist, um die Relevanz der Gerichtsbotschaft wegzuwischen.
Ja.
So ist es doch. Und sogar in unseren Reihen gab es genau darauf Angriffe. Da fällt mir zum Beispiel Ford ein.
Ja, Desmond Ford.
Der es ganz deutlich machte, dass er ins Allerheiligste gegangen war und viele, viele Theologen dürften ihm zustimmen.
Wenn man die NIV nimmt, wird es schwierig, denn
ja, damit kann man nichts beweisen.
Dann hast du es.
Ja. Wir haben hier einen Punkt, der sehr interessant ist. Wir sprachen über die Salbung des Allerheiligsten. Erinnerst du dich? Und das Wort dort war das Heiligtum. Die Salbung der Stiftshütte, wann geschah das? Und was geschah dort? Im Grunde muss man sich das ganze Kapitel 8 im dritten Buch Mose ansehen. Hier ist eine interessante Aussage aus Sign of the Times. Und diese Aussage wurde oft dazu verwendet, um zu sagen, dass Jesus nach der Himmelfahrt in das Allerheiligste hineingegangen war.
When he ascended up to heaven.
Okay.
Und Ford zitierte das, um zu sagen, dass Jesus ins Allerheiligste gegangen war. Aber dabei ließ er ganz clever einen kleinen Teil aus. Ich werde nicht seins lesen, sondern wie es im Original steht. Okay?
Okay.
Die Herrlichkeit Christi kam nicht zum Vorschein, als er auf dieser Erde war. Da war er ein Mann, der Sorgen und mit Kummer vertraut. Menschen verbargen ihr Angesicht vor ihm. Aber er folgte dem Pfad, den Gott für ihn bestimmt hatte. Immer noch in Menschengestalt fuhr er triumphierend und siegreich in den Himmel. Er brachte das Blut der Versöhnung in das Heiligste von allen. Das ist das Allerheiligste. Sprengte es auf den Gnadenstuhl und seine eigenen Gewänder und segnete das Volk. Bald wird er das zweite Mal erscheinen und erklären, dass es kein Opfer mehr für die Sünde gibt. Nun, Martin, wenn du diese Aussage liest, wohin ging er da?
In das Allerheiligste.
Aha, er betrat das Allerheiligste. Aber wir haben gerade in der King James gelesen, dass er ins Heilige ging. Wenn man die moderne Bibel liest, ging er ins Allerheiligste. Und damit ist die Gerichtsbotschaft weg. Aber überall im Geist der Weissagung steht, dass er seinen Dienst im Heiligen versah. Außer hier. Er ging ins Heiligste von allen. Aber dann muss man es sehr sorgfältig lesen. Er sprengte es auf den Gnadenstuhl. Wo steht er?
Im Allerheiligsten.
Im Allerheiligsten. Und seine eigenen Kleider. Also Ford entfernte diese Worte hier sehr clever. Und seine eigenen Kleider. Und segnete das Volk. Bald wird er zum zweiten Mal erscheinen und erklären, dass es kein Opfer mehr für die Sünde gibt. Warum ist das wichtig, dass er uns seine eigenen Kleider entfernte? Das ist unverfrorene, ich will das Wort gar nicht sagen. Es ist eine unverfrorene Verfälschung, wenn man es nett ausdrückt. Nun, warum ist es wichtig? Also gehen wir zu 3. Mose Kapitel 8. Wir müssen nicht alles durchgehen, aber es gibt ein paar wichtige Punkte, die sehr interessant sind. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm Aaron und seine Söhne mit ihm, dazu die Kleider und das Salböl und den Jungstier zum Sündopfer und die zwei Widder und den Korb mit ungesäuertem Brot und versammle die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte.
And gather thou all the congregation together unto the door of the tabernacle of the congregation. So now,
das war eine Zeremonie zur Salbung des Heiligtums, um es einzuweihen.
For its first use.
Okay.
Und Mose tat, wie ihm der Herr befohlen hatte. Und die Gemeinde versammelte sich vor dem Eingang der Stiftshütte. Und Mose sprach zu der Gemeinde: Das ist es, was der Herr zu tun geboten hat. Und Mose brachte Aaron und seine Söhne herzu und wusch sie mit Wasser. Das ist faszinierend. Er nahm sie zum Waschbecken mit und wusch sie mit Wasser. Er wusch sie. Sie konnten sich nicht selbst waschen.
Ja.
Es erfolgte gerade die Salbung für ihre Aufgabe als Priester. Und sie mussten aus Aarons Nachkommenschaften sein. Mose war natürlich Aarons Bruder und Mose nimmt hier eine wichtige Position ein. Er salbte Aaron und seine Söhne zur Priesterschaft und er wäscht sie. Was sagt dir das?
Sie konnten es nicht selbst tun.
Das muss schon ziemlich unangenehm gewesen sein, wenn Mose dort war und sie wusch. Das sagt uns, dass Christus derjenige ist, der uns wäscht.
Ja.
Gut. Und er legte ihm den Leibrock an und umgürtete ihn mit dem Gürtel. Und er bekleidete ihn mit dem Obergewand und legte ihm das Ephod an und umgürtete ihn mit dem gewirkten Gürtel des Ephods und befestigte es ihm damit. Wer bekleidete ihn? Mose.
Ja.
Er hatte wahrscheinlich ein Untergewand und ein spezielles für den Dienst an. Aber die weiteren Teile des Gewands wurden ihm von Mose angelegt. Im Typus. Wer kleidet uns denn mit dem Kleid der Gerechtigkeit?
Jesus.
Christus, nicht wahr? Danach legte er ihm das Brustschild an und legte in das Brustschild die Urim und die Tumim. Und er setzte ihm den Kopfbund auf das Haupt und heftete an den Kopfbund vorn an seine Stirn das goldene Stirnblatt, das heilige Diadem, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Darauf steht: Heilig dem Herrn. Sie waren für einen heiligen Zweck abgesondert worden. Sie wurden gesalbt. Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung. Und alles, was darin war, und heiligte sie. Schließt das die Bundeslade mit ein?
Ja.
Nur um ganz sicher zu gehen, wollen wir noch 2. Mose 30 ansehen, wo wir eine vorherige Beschreibung haben, was dort geschieht. Wir gehen zu Vers 26, wo diese Zeremonie stattfand und Gott sagte: Und du sollst damit die Stiftshütte und die Lade des Zeugnisses salben. Haben wir darüber nicht in Daniel gelesen?
Ja.
So wie den Tisch mit allen seinen Geräten und den Leuchter mit seinen Geräten und den Räucheraltar. Wo befanden die sich?
Im Heiligen.
Er hatte also das Allerheiligste und das Heilige zu salben. Und den Brandopferaltar mit all seinen Geräten und das Becken mit seinem Gestell. Wo befand sich das?
Draußen im Vorhof.
Er musste also das ganze Heiligtum salben. Und du sollst sie heiligen, damit sie hochheilig seien. Alles, was damit in Berührung kommt, wird heilig sein. Also Martin, in der ganzen Bibel wird man unrein, wenn man etwas Unreines anfasst. Aber hier ist es umgekehrt. Wenn du etwas berührst, wirst du heilig. Gut, aber niemand durfte dort hinein, außer sie erfüllen bestimmte Bedingungen. Ansonsten würden sie sterben. Das ist nun sehr wichtig. Wir gehen wieder zurück zu Kapitel 8 im 3. Mose. Wir lesen noch einmal Vers 10. Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie. Das ist also eine Zusammenfassung dessen, was wir gerade gelesen hatten. Auch sprengte er davon 7-mal auf den Altar und salbte den Altar samt all seinen Geräten, auch das Becken samt seinem Gestell, um es zu heiligen. Es geschah also besonders viel um den Brandopferaltar herum. Denn das symbolisierte im Typus Christus und sein Opfer. Und er goss von dem Salböl auf das Haupt Aarons und salbte ihn, um ihn zu heiligen. Nun, dieses Öl, das über ihn gegossen wurde, floss so reichlich, dass es aus seinem Bart tropft. Wofür steht das denn?
Für den Heiligen Geist.
Der Heilige Geist. Gott möchte die Priesterschaft mit dem Heiligen Geist salben.
Es sollte ihn fast durchnässen.
Durchtränken, das Öl tropft. Es war ein faszinierendes Ritual, voller Symbolik. Und Mose brachte auch die Söhne Aarons herzu und bekleidete sie mit Leibröcken. Wer bekleidete ihn hier?
Mose.
Ja, Mose. Und umgürtete sie mit dem Gürtel und band ihnen die hohen Kopfbedeckungen um, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Dieses Heilig dem Herrn ist sehr wichtig und es stand an der Stirn geschrieben. Was liegt denn hinter der Stirn? Der Sitz des Bewusstseins.
Ja, natürlich. Gott sagt ja auch, dass er sein Gesetz ins Herz schreibt.
Und dahin muss man es auch setzen, in das Denken. Es sollte in dein Denken sein. Dann ließ er den Jungstier des Sündopfers herzuführen. In dieser ersten Zeremonie der Salbung, bevor das Heiligtum genutzt werden konnte, musste das ganze Heiligtum gesalbt werden. Und der hohe Priester musste gesalbt werden. Das ist ein Typus. Wir lesen weiter. Und Aaron und seine Söhne stützten ihre Hände auf den Kopf des Sündopferstieres. Und er schächtete ihn, und Mose nahm das Blut und tat davon mit seinen Fingern auf die Hörner des Altars ringsum und entzündete den Altar, und er goss das übrige Blut an den Fuß des Altars und heiligte ihn, indem er für ihn Sühnung erwirkte. Dieses Ritual mit dem Jungstier ist sehr umfangreich. Es musste dabei mit Wasser und Blut gewaschen werden. Als Jesus starb, war auch Wasser und Blut daran beteiligt. Und es betraf das ganze Heiligtum und die Menschen. Sodann nahm er alles Fett an den Eingeweiden und den Leberlappen und die beiden Nieren mit dem Fett daran, und Mose ließ es auf den Altar in Rauch aufgehen. Das Fett steht für Sünde, das wird jetzt weggebrannt. Aber den Jungstier samt seiner Haut und seinem Fleisch und Unrat verbrannte er mit Feuer außerhalb des Lagers. Wo war Christus gekreuzigt worden? Außerhalb des Lagers. Er brachte auch den Widder zum Brandopfer herzu. Der wird dann geschlachtet und so weiter. Vers 22. Er brachte auch den zweiten Widder herzu, den Widder der Einsetzung. Und Aaron und seine Söhne stützten ihre Hände auf den Kopf des Widders. Und er schächtete ihn. Und Mose nahm von seinem Blut und er tat es auf das rechte Ohrläppchen Aarons. Das ist alles sehr faszinierend. Zuerst einmal war das ein Widder. Es gab zwei Arten von Opfern. Es gab das Opfer eines Lammes und das Opfer eines Widders. Hier bei der Einweihung war es ein Widder. Der Widder steht für Christus in all seiner Gereiftheit. Das Lamm symbolisiert Christus zu Beginn seines Dienstes. Christus ist beides, sowohl das Lamm wie auch der Widder. Und er bezahlt den Preis. Dieses Blut wurde auf verschiedene Stellen des Körpers getan. Zuerst auf sein rechtes Ohrläppchen. Gib Acht darauf, was du hörst, mein Freund, worauf du hörst und wie du das Gehörte beurteilst. Und auf den Daumen seiner rechten Hand. Wenn man früher zur Bank ging und sein Konto einrichtete, musste man einen Daumenabdruck machen. Jetzt nehmen sie die ganze Hand, aber früher war es der Daumenabdruck. Nun, der Daumen ist elementar für den Einsatz der Hand. Im Grunde ist der Daumen ein Symbol dafür, wie man seine Hand nutzt. Anders gesagt, was man tut. Gib Acht darauf, was du tust. Und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Gib Acht darauf, wohin du gehst. Du musst in den Wegen des Herrn wandeln. Du musst auf sein Wort hören. Du musst sein Wort verstehen.
Danach handeln.
Ja, du musst entsprechend handeln. Und Mose brachte auch die Söhne Aarons herzu, und er tat von dem Blut auf ihr rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes. Und Mose sprengte das Blut ringsum an den Altar. Diese Menschen wurden also geheiligt, umfassend geheiligt. Es gab viele Regeln, die bei der Priesterschaft Anwendung fanden. Es war ihnen zum Beispiel nicht erlaubt, Wein oder starke Getränke zu trinken. Ziemlich kurz darauf tranken Nadab und Abihu und starben infolgedessen. Wenn die Bibel zur Zeit des Neuen Testaments sagt, dass diejenigen, die Christus nachfolgen, eine königliche Priesterschaft sind,
müssen das Gleiche befolgen.
Was bedeutet das? Du musst Acht haben, was du hörst.
Ja.
Du musst Acht haben, was du tust. Und du musst Acht geben, einen christlichen Lebenswandel zu führen. Und wenn du Teil der Priesterschaft sein willst, musst du völlig abstinent sein. Keinen Alkohol.
Richtig.
Gut. Wir kommen langsam zum Punkt. Das mag für die Leute vielleicht etwas langwierig sein, aber wir arbeiten daran. Es gab noch andere Dinge und Opfer auszuführen, wie die Webopfer und dergleichen.
Und mit all dem, auch den Webopfern, könnten wir viel Zeit verbringen, weil alles davon genauso symbolträchtig ist.
Jedes Detail.
Für Christi Dienst im himmlischen Heiligtum nach seiner Kreuzigung.
Genau. Aber jetzt dringen wir zum Kern der Sache vor. Lesen wir Vers 30. Und Mose nahm von dem Salböl und von dem Blut auf dem Altar und sprengte es auf Aaron auf seine Kleider. Hast du das gehört? Und mit ihm auf seine Söhne und ihre Kleider. Und er heiligte Aaron seine Kleider und mit ihm seine Söhne und die Kleider seiner Söhne.
And his sons' garments.
Macht der Herr hier etwas deutlich? Ich denke schon. Nun, Martin, dieses Ritual, das Blut auf die Kleider zu sprengen, fand nur einmal statt, als das Heiligtum für seinen Gebrauch geheiligt wurde. Danach gingen sie zum Dienst ins Heilige hinein. Und nur einmal im Jahr betraten sie das Allerheiligste. Liest man diese Aussage aus dem Geist der Weissagung? Lasst es uns noch einmal lesen. Die Herrlichkeit Christi kam nicht zum Vorschein, als er auf dieser Erde war. Da war er ein Mann, der Sorgen und mit Kummer vertraut. Menschen verbargen ihr Angesicht vor ihm, aber er folgte dem Pfad, den Gott für ihn bestimmt hatte. Immer noch in Menschengestalt fuhr er triumphierend und siegreich in den Himmel. Das war jetzt nach der Auferstehung. Er brachte das Blut der Versöhnung in das Heiligste von allen, sprengte es auf den Gnadenstuhl und seine eigenen Kleider und segnete das Volk.
Sprinkled it upon the mercy seat and his own garments and blessed the people.
Martin, was war das für eine Zeremonie?
Die Salbung.
Die Einsetzungszeremonie. Wann begann der Dienst im Heiligtum?
Als Christus in den Himmel fuhr.
Wann wurde das Heiligtum dafür geweiht?
Am gleichen Tag.
Ah, als Christus in den Himmel auffuhr, fand die Einweihungszeremonie statt. Das war das erste Mal, dass das Heiligtum vom Hohepriester verwendet wurde. War er also vorher schon mal im Heiligtum oder nicht?
Nein.
Nein, er war ja noch nicht eingeweiht. Hier haben wir die Einweihungszeremonie. Und nach 3. Mose Kapitel 8 musste sie stattfinden, bevor der Hohepriester seinen Dienst als Hohepriester ausüben konnte.
Er heiligte das gesamte Heiligtum, einschließlich des Allerheiligsten, um darauf ins Heilige zurückzukehren, um dort seinen Dienst zu tun.
Genau. Und er blieb eine gewisse Zeitspanne im Heiligen, bis das Heiligtum gereinigt werden musste. Wovon denn?
Von den aufgezeichneten Sünden.
Okay, Martin, kannst du nun verstehen, wie raffiniert es ist, diese Worte und seine Kleider zu entfernen?
Aber sicher, denn das verändert alles.
Dann könnte es zu jeder beliebigen Zeit sein.
Das würde dann bedeuten, er ging ins Allerheiligste und Ende.
Genau, aber das fand nur zur Einweihung statt. Da wäre noch ein Punkt. Die Genauigkeit des Geistes der Weissagung verblüfft mich immer wieder.
Es ist erstaunlich.
Es ist so erstaunlich, nicht wahr? Es gibt Menschen, Martin, die sagen, dass diese Person, die diese Dinge schrieb, an einer Hirnkrankheit litt oder epileptische Anfälle hatte. Darüber hatten wir schon gesprochen. Und sie haben sie noch nie wirklich studiert, außer ihre Unrichtigkeit zu beweisen oder um sich irgendwelche Anklagen zu entledigen, die für sie unangenehm sind. Nicht wahr? Überleg nur, wie wichtig es sein muss, dass diese Zeremonie genau so stattfand. Wie demütigend es für Aaron und seine Söhne gewesen sein muss.
Ja, dass Mose sie heiligen musste.
Ja, und danach mussten sie 7 Tage dort bleiben. Das bedeutet, dass sie wahrscheinlich immer und immer wieder üben mussten, damit sie sicher sein konnten, keinen Fehler zu begehen. Und sie hatten keine eigene Gerechtigkeit. Sie wurde ihnen angelegt. Sie wuschen sich nicht selbst, sondern wurden gewaschen. Ihre Kleider wurden mit Blut besprengt und das machte sie gerecht. Nur durch die Besprengung mit dem Blut können wir gerecht werden. Wenn das nicht die Feder einer inspirierten Person ist, dann habe ich niemals in meinem Leben etwas von einer inspirierten Person gelesen. Ich hoffe, dass das die Frage beantwortet, ob Christus in das Heilige oder Allerheiligste gegangen ist.
Es gibt aber Menschen, die sagen, der Thron des Vaters ist im Allerheiligsten. Und deshalb ging er dorthin. In der Offenbarung heißt es, dass er zu dem ging, der uralt war. Wie erklären wir das?
Nun, Menschen haben diese Vorstellung, dass Gott an einen Ort gebunden ist. Aber der Thron Gottes ist mobil. Wenn man beispielsweise die Vision von Hesekiel liest, dann hat man eine Erklärung für den beweglichen Thron Gottes. Und es gab mehr als einen Thron. Es gab auch einen Thron im Heiligen. Der Schaubrottisch war auch ein Thron.
Richtig, mit zwei Kronen.
Ja, er hatte eine Krone, sogar zwei Kronen.
Ja, zwei Kronen.
Denn er wird auf seines Vaters Thron sitzen, sie werden beide teilhaben an diesem Thron. Genauso wenig ist Christus festgenagelt. Er bewegt sich, aber sein Dienst ist der Dienst im Heiligtum.
Also diese Typologie, diese Lehren sind so schön.
Ja. Nun Martin, wenn er in das Heilige hineinging, muss er doch an einem gewissen Punkt ins Allerheiligste gehen, wenn er weiterhin die alttestamentliche Vorherschau erfüllt. Er muss irgendwann ins Allerheiligste gehen. Es gibt keinen anderen Vers in der Bibel als den über die 2300 Tage, der uns eine Zeit der Reinigung des Heiligtums angibt. Also wird 1844 sehr relevant. Wenn 1844 relevant wird, weil ja die Prophetie erfüllt werden muss, dann muss doch auch die Gerichtsbotschaft, die Stunde seines Gerichts ist gekommen, relevant sein. Nun, Gott hätte auf das alles verzichten können. Ich meine, Gott ist allwissend. Er braucht keine Bücher mit Aufzeichnungen. Er muss sich selbst niemanden beweisen. Aber so ist sein Charakter nicht.
Das ist für die anderen.
Deshalb sind da die Bücher mit den Aufzeichnungen, damit jeder am Ende des ganzen Vorgangs überzeugt sein kann, dass Gott gerecht, fair und rechtschaffen ist.
God is just and fair and righteous and true.
Und sie werden sagen, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte.
They will say, are your judgments.
Das ist so schön.
Wunderschön. Der Erlösungsplan ist vollkommen. Aber wenn man nur eine winzige Kleinigkeit ignoriert und seine Kleider, endet man in völliger Verwirrung.
Auch wenn er zuerst im Heiligen war und 1844 zum Gericht ins Allerheiligste ging, heißt das ja nicht, dass er seinen vorherigen Dienst jetzt nicht mehr ausübt.
Denn dann gäbe es ja für niemanden mehr Hoffnung.
Er ist immer noch das Licht der Welt. Er ist immer noch das Brot des Lebens. Und seine Gerechtigkeit vermischt sich immer noch mit den Gebeten.
Und während sich die Gnadenzeit dem Ende nähert, hat man immer noch Zugang zu ihm. Er versieht typologisch am Räucheraltar immer noch seinen Dienst für dich. Er ist immer noch das Licht der Welt. Er ist immer noch das Brot der Gegenwart Gottes. All diese Dinge geschehen zur gleichen Zeit. Aber das Gericht hat begonnen. Martin, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Meiner Ansicht nach und gemäß der Schrift besteht kein Zweifel, dass es nach der Himmelfahrt Christi eine Einweihungszeremonie gab, bei dem das Blut auch in das Allerheiligste gebracht wurde und das Blut auf seine Kleider gesprengt wurde.
Ja.
Das ist die Weihezeremonie. Und danach diente Christus im Heiligen, bis wir zum Ende der Prophezeiung über die 2300 Tage kommen. Denn das ist die einzige, die mir sagt, wann der Übergang stattfindet.
Ja, das war 1844.
Ja. Und Daniel sagt uns, dass uns die Prophezeiung zu den allerletzten Ereignissen bringt. Das heißt, sie muss uns zur letzten Warnungsbotschaft hinbringen.
Ja, und das ist die Drei-Engels-Botschaft.
Und die Drei-Engels-Botschaft ist das Gegenstück von dem, was in Noahs Tagen geschah. Denn da ist der Typus. Die Vernichtung kommt, geht in die Arche.
The destruction is coming. Get ye into the ark.
So hat auch die letzte Generation diese Anweisung. Das Gericht kommt. Die Zeit deines Gerichts ist gekommen. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Bete Gott an, der Himmel und Erde gemacht hat und so weiter.
Genau.
Das ist die Botschaft des ersten Engels. Dann folgt die Warnung von Babylon. Und dann kommt die Warnung vor dem Mahlzeichen des Tieres, das Gottes Gesetz aufhebt. Dann erscheint im Buch Offenbarung die Bundeslade am Himmel, Und man blickt nach oben und sieht die Bundeslade. Was lag in der Bundeslade?
Das Gesetz.
Das Gesetz. Also wird am Ende der Zeit das Gesetz wieder hervorgehoben werden. Das ist Teil der Botschaft. Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder dienst du Baal oder dem Repräsentanten von Baal oder du dienst Gott. Entweder gehorchst du Gottes Geboten oder den Geboten der Menschen. Darum geht es doch am Ende der Zeit, nicht wahr? Daniel sagt, dass das die letzte Sache ist, die auf der Erde geschehen wird. Und wir leben in dieser Zeit. Was meinst du, wenn das schließlich Frucht trägt und diese Botschaft in die Welt hinausgeht, wird es eine populäre Botschaft sein?
Nein, definitiv nicht. Noahs Botschaft war nicht populär.
Viele Leute müssen sich doch verwundert etwas gedacht haben, als all diese Tiere anfingen, in diese Arche hineinzugehen. Welches natürliche Phänomen sollte sie denn dazu gebracht haben? Es ist interessant, dass Gott die Tiere hineinbrachte. Gott brachte sie hinein. Denn es hatte eine Vermischung stattgefunden. Die Tiere, die genetisch verändert worden waren, wurden nicht in die Arche gebracht. Hier haben wir die gleiche Situation. Wir haben eine andere Arche. Die Arche ist die letzte Gemeinde Gottes, zu der die Menschen gerufen werden müssen. Und damit verbunden haben wir ebenfalls die Bundeslade. Und jeder muss diese Entscheidung für oder gegen die Annahme dieser Besprengung treffen, über die wir gesprochen haben. Ich denke, dass es eine wichtige Sache ist, dass wir das Heiligtum verstehen, dass wir die Rolle des Gesetzes verstehen. Wir haben in den beiden letzten Folgen darüber gesprochen. Ich staune manchmal, wie Gott, und ich denke, dass Gott das macht, die Gespräche leitet, die wir führen.
And I believe it is God is leading in the discussions that we are having.
Es ist ja nicht so, dass wir da sitzen und vorher eine Liste aufstellen. Ja, darüber werden wir als nächstes sprechen.
Nein, das tun wir nicht.
Wie jetzt eine Frage wie diese wird beantwortet und das führt zu etwas anderem, was Gott vielleicht haben möchte.
Ja, und dann wieder etwas und noch etwas.
Ich dachte gerade daran, als du die Bundeslade erwähntest, dass wir ein Gespräch über die verschiedenen Bundesschlüsse Gottes führen sollten.
Die Bundesschlüsse Gottes? Denn was ist der Bund Gottes?
Ja, gibt es unterschiedliche Bünde? Darüber müssten wir sprechen.
Ja, darüber müssen wir sprechen. Denn die Menschen sind verwirrt. Denn sie denken, der neue Bund macht den alten Bund ungültig. Aber wie wir sehen, ist das Alte Testament tatsächlich der Typus für das Neue Testament. Nichts macht irgendetwas überflüssig. Es erklärt es. Das sind wirklich Dinge, die die Menschen verwirren.
Und wie du schon sagtest, gebührt Gott alle Ehre.
Ganz genau. Lass uns all diese Dinge gemeinsam studieren und sicherstellen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Martin, aber ich bin absolut davon überzeugt, dass wir uns im letzten Todesring dieses Planeten befinden und die Warnungsbotschaft bald ein Ende haben wird. Und diese Tür wird geschlossen werden. Nicht von uns, sondern von Gott. Und es ist unser Gebet, dass jeder an Bord dieser letzten Arche ist, die ihren Weg zum gläsernen Meer finden wird. Beten wir?
Shall we pray?
Please.
Himmlischer Vater, was für ein Vorrecht ist es, das Wort Gottes zur Verfügung zu haben. Und welches Vorrecht zu wissen, dass nur Gott so eine Botschaft inspirieren konnte. Kein menschliches Wesen ist fähig, so einen Entwurf zusammenzustellen und ihn dann in völliger Harmonie 1000 Jahre später überspannen zu lassen.
Thousands of years in absolute harmony
vom Typus zum Antitypus, vom prophetischen Anfang bis zum prophetischen Ende. Es erstaunt und macht mich demütig, wenn ich vor dem Wort Gottes stehe. Mögen wir uns alle vor diesem Wort beugen und es in unserem Leben und unseren Anbetungen verinnerlichen, damit wir eines Tages vor dem Sohn Gottes stehen können und er bestätigen kann, dass wir das Brot des Lebens in uns aufgenommen haben.
And he can acknowledge that we have internalized the bread of life.
Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.